Willkommen bei Kaminisch Unplugged, der Podcast mit Dr. Colette Kamen Kaminisch. Wir reden offen und verständlich über die Schönheitsmedizin von heute. In Zusammenarbeit mit der Klinik Beethovenstrasse, Ihre Fachklinik für plastische und ästhetische Chirurgie. Kompetenz, Vertrauen und individuelle Betreuung.
Ich habe natürlich schon ein bisschen gestaunt, Colette, als ich den Titel von der heutigen Sendung gelesen habe. Von Kopf bis Fuß. Ästhetik trifft Funktion. Also von Kopf bis Fuß ist schon ein bisschen grosser Range.
Das ist übertrieben, meinst du?
Wie bringst du den zusammen?
Ja, also erstens einmal, Ästhetik ist wichtig von Kopf bis Fuß. Also da lassen wir jetzt gar nichts aus. Und wenn wir das zusammenbringen, möchte ich jetzt eigentlich in dem Podcast euch ein bisschen erzählen, warum es mir wichtig ist, dass man einen Menschen halt eben holistisch anschaut und dass die Ästhetik nicht beim Halszäpfchen aufhört.
Also holistisch heisst für euch
ganzheitlich.
Genau. Das ist ja etwas, was man der Medizin grundsätzlich immer wieder ein bisschen vorwirft. Und natürlich der hochspezialisierten Medizin noch viel mehr. Ist das manchmal ein bisschen die Gefahr, die du auch erlebst im Alltag?
Ja, bedauerlicherweise. Also ich habe eine Ausbildung genossen in Schweden, wo auf das extrem viel Wert gelegt worden ist. Wir haben ganz tolles Team-Meetings gehabt, jeden Dienstagabend. Sind alle Fachrichtungen zusammengerufen worden. Und ich rede hier von den Orthopäden, von den Kieferchirurgen, von den Zahnärzten, plastischen Chirurgen. Und wir haben alle zusammen Fälle besprochen. Ich habe das einfach gigantisch gefunden. Weil es hat zum Teil Situationen gegeben, wo man gesagt hat, ja, also da machen wir jetzt noch kein Facelifting. Zuerst müssen wir Kiefer- und Zahnrichtung haben. Oder wir haben einen Patienten angeboten, wenn er schon eine Bauchdeckenstraffe kriegt, könnte er gerade auch noch Zähne machen, weil das würde sich irgendwie zusammen verbinden. Also ich habe den holistischen oder den ganzheitlichen Ansatz habe ich in Schweden gelernt und habe den probiert zu importieren und mache das zum Teil ganz erfolgreich. Ich habe zum Beispiel Zusammenarbeit mit dem Longevity-Zentrum, das du auch kennst, wo ich Patienten schicke, weil ich der Meinung bin, innen und außen ist wichtig. Mit dem Dr. Macchiera, den ich noch vorstellen werde, habe ich auch schon zusammen operiert, indem wir über Füße und Brüste zusammen gemacht haben. Ich finde schon, dass es richtig ist, dass man den Patienten ganzheitlich anschaut. Und bei mir fängt die Sprechstunde halt eben auch schon so an. Ich frage zuerst mal, wie geht es Ihnen? Mhm. Was nehmen Sie für Medikamente? Erzählen Sie etwas aus Ihrem Leben? Und dann erfahrst du schon so viel. Da kannst du manchmal schon fast die Übung abbrechen und sagen, ich glaube, das Operieren ist noch zu früh. Und manchmal findest du doch, der Patient ist genau in dem Stadium, wo er ihn eben abholen kann.
Aber die Füße interessieren dich nicht unbedingt, wenn jetzt jemand wegen einem Facelifting kommt?
Nein, aber sie interessieren mich, wenn sie auf dem Obsttisch sind und ich mich schon ein bisschen schockiert bin, wenn ich denke, nein, also man kann doch nicht so schöne Schuhe haben und nachher so Füße. Also ja, ich schaue schon. Ich schaue zum Beispiel auch immer den Bauchnabel der Patienten an. Man könnte sich ja noch fragen, aber es gibt also doch tatsächlich Leute, die jetzt nicht den saubersten Bauchnabel haben. Und meine Obstschwester weiss das. Ich bin ganz hysterisch, ich komme erst am Tisch, wenn alles putzt ist.
Also,
da gehören die Füße auch dazu.
Ich bin extrem gespannt auf die Aufgabe hier. Und du hast, wie gesagt, einen Gast mitgebracht.
Jawohl.
Wer ist es?
Ich habe Dr. Gerardo Macchiera mitgebracht. Er ist orthopädischer Chirurg und Traumatologe. Er ist zuständig für den Bewegungsapparat, im Speziellen vom Unterschenkel abwärts bis zu der Grosszehe. Das sagt er auf jeden Fall von sich immer. Am Schluss muss er dann gleich Knie und Hüften und ich weiß nicht, was von meinen Freunden anschauen. Aber das ist auf jeden Fall seine Spezialisierung. Aus seinem CV weiss ich, dass er den Grossteil von seiner Ausbildung im Universitätsspital in Balgres gemacht hat. Er hat aber auch Stage in Madrid gemacht. Er ist ursprünglich Spanier, also Segundo. Darum natürlich mit fließendem Spanisch ist das kein Problem gewesen. Er hat aber auch Stage in einem der grössten Traumatologiezentren in New York gemacht. Und kennengelernt haben wir uns 2004 im Universitätsspital, wo wir zusammen auf der Traumatologie geschafft haben, wo wir die Schwerverletzten betreut haben. Dort war ich noch kleine Assistenzärztin. Er ist gerade Oberarzt geworden. Ich war seine Untergebene. Und ich glaube, ich war das aufmüpfig. Er meint auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, das hat sich jetzt doch in den letzten paar Jahren ein bisschen verbessert. Ich bin gezähmter. Also, Gerardo, schön bist du da.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich glaube, wir fangen gerade mal mit der ersten Frage rein ins Getümmel. Was ist für dich an einem Fuß ästhetisch? Oder welche Merkmale siehst du an einem Fuß und sagst, das ist für mich eben die Ästhetik vom Fuß?
Ja, also ich glaube, ein menschlicher Fuß hat recht viel mit Ästhetik zu tun. Schon vor Tausenden von Jahren haben Menschen erkannt, der Fuß ist ein Organ, das man gerne zeigt, präsentiert, beschmückt, bemalt. Das ist sicher ein Teil von der Ästhetik. Ich glaube, die richtige Ästhetik vom Fuß kommt durch Bewegung. Also ein menschlicher Fuß hat 26 Knochen, 33 Gelenke. Und das macht, dass das Organ extrem beweglich ist. Und ich glaube, die Funktion, das macht es aus. Das sieht man wahrscheinlich am besten bei einem Balletttänzer. Für mich persönlich als Fußchirurg natürlich ist ein schöner Fuß ein Fuß, der klare anatomische Linienwölbungen hat, keine relevanten Deformitäten und insbesondere problemlos kann funktionieren.
Also das heisst aber auch, dass ein funktionierender, schöner Fuß die Voraussetzung ist, dass man es als ästhetisch anschaut oder mit anderen Worten auch das Erscheinungsbild von einem ganzen Mensch, die ganze Silhouette, basiert auf dem Fuß. Kann man das so sagen?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, es basiert nur auf dem Fuß, aber der Fuß macht sicher viel aus. Es fängt schon an bei der Fußstellung. Die wiederum beeinflusst die Beinachsenstellung vom Becken, von der Wirbelsäule. Aber am Schluss ist es, glaube ich, die Dynamik, das Gangbild definiert die Silhouette des Menschen. Das bin ich überzeugt.
Aber das heisst nicht, dass ein ästhetischer Fuß immer ein gesunder Fuß ist und umgekehrt ein nicht ästhetischer Fuß ist ein kranker Fuß. Kann man das so sagen?
Tatsächlich. Also ein Fuß, der von aussen vielleicht perfekt aussieht, heisst noch lange nicht, er funktioniert gut. Da drin können sich Arthrosen verstecken, Sehnenveränderungen, Bandveränderungen. Und umgekehrt, glaube ich, wahrscheinlich einen Plattfuß findet man nicht wahnsinnig ästhetisch. Aber da nenne ich gerne das Beispiel von Usain Bolt, einer der erfolgreichsten Sprinter. Der hat absolute Plattfüße, aber hat mit denen Höchstleistungen vollbracht.
Das ist spannend. Und jetzt umgekehrt, du hast vorher Balletttänzer erwähnt. Das ist ja für mich also eine schöne Balletttänzerin, eine prima Ballerina. Das ist irgendwie der Traum von jedem Mädchen. Und wenn ich die gesehen da über die Bühne schweben, steht mir immer noch ja, also fast das Herz still. Die haben ja übel zugerichtete Füße. Und die sind trotzdem funktionell.
Nein, warum übel zugerichtet? Die sehen recht gut aus. Sie müssen sie einfach schützen. Die haben natürlich auch ihre Hilfsmittel in den Schuhen mit den Steaks, die sie tun.
Steaks?
Ja, also Stücke, entweder Silikonteile oder früher haben wir tatsächlich Fleischstück genommen, um ein bisschen den Druck zu dämpfen in gewissen Stellungen.
Ja, aber es gibt doch die, ich habe letztens auf Instagram findest du immer die wahnsinnig schlimmen, verkrüppelten Füße der Balletttänzer. Ist das in dem Fall nicht so?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich habe recht viele Balletttänzer gehabt. Gut, ich habe sie meistens in den jungen Jahren gesehen. Dort haben die Füße noch tadellos ausgesehen. Viele Balletttänzer im Alter kann mich nicht erinnern, dass sie viel mehr verkrüppelte Füße haben als andere. Das glaube ich nicht. Nein.
Ja, gut. Aber ein Mensch, der einen schönen Fuß hat. Also ich zum Beispiel bin stolz auf meine Füße.
Gut.
Ich finde, die sind schön. Bis auf meine Zehennägel, die im Moment nicht so schön sind, weil ich nach fast 35 Jahren Missabuse von irgendwelchem Nagellack und Schellack kann ich jetzt einmal lüften lassen, wie man so schön sagt. Und ich finde es jetzt gerade ein bisschen schrecklich, dass die nicht farbig sind. Ich bin aber Sommer und Winter eigentlich mega happy mit meinen Füßen. Findest du, dass das auch Selbstbewusstsein von einer Frau stärkt? Oder kann man das so nicht sagen?
Ja, vielleicht zum Teil. Also grundsätzlich sehe ich so, dass wenn der Mensch zufrieden ist mit seinem Körper und da gehören auch die Füße dazu, dann hat er sicher ein anderes Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, auf Füße bezogen ist es wichtig, dass die Füße primär funktionell gut sind. Wenn die tadellos funktionieren, dann stärkt das Selbstbewusstsein. Nicht unbedingt, wenn man jetzt schöne Nägel hat oder so. Vielleicht auch. Entschuldigung.
Ja, also eben. Also ich finde das wichtig. Man kauft schöne Schuhe, damit es schön aussieht. Und dann müssen halt eben die Nägel im Fußstellung auch stimmen, finde ich. Aber eben, das sehen ja die Männer offenbar ein bisschen anders. Wenn wir gerade beim Thema sind, siehst du in der Sprechstunde einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was das anbelangt? Respektive sind die Frauen eher noch gewillt, einen Eingriff zu machen, damit es ästhetisch wieder gut aussieht, im Gegensatz zu den Männern?
Ja, also wenn es um Ästhetik geht, um Fußpflege, sagen wir, haben Frauen wahrscheinlich ein besseres Körperbewusstsein. Ja, sie pflegen die Füße tatsächlich mehr. Aus dem Grund, den du gesagt hast, weil sie die Füße ja zeigen, anmalen etc. Also spielt für sie sicher eine Rolle. Und die Männer, die wollen primär ein funktionelles Resultat. Die müssen einfach ihre Füße funktionieren, damit sie umrennen, Gumpen, Sport treiben können. Betreffend Operation ist deine Frage, nein, ich glaube, die meisten Frauen, die zu mir kommen, haben Beschwerden. Und darum, ich glaube, am Schluss wollen sie ein gutes funktionelles Resultat. Aber wahrscheinlich hast du recht, sie wollen wahrscheinlich beides. Sie wollen gleichzeitig auch eine Verbesserung von der Ästhetik. Aber ich glaube, die steht bei mir in der Regel nicht im Vordergrund.
Ja, aber zum Beispiel jetzt das mit den Narben. Wir haben ja auch schon fast gestritten über die Narben. Ich finde, es ist extrem wichtig, dass man ein perfektes Nötchen macht. Gibst du dir da auch Mühe, dass das am Schluss schön aussieht?
Selbstverständlich. Also, da haben wir auch gelernt von den plastischen Chirurgen. Es gibt all die Tricks wie intrakutan nähen, aber man muss aufpassen. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel eine Intrakutanaht, wo der plastische Chirurgie wahrscheinlich das Highlight ist, ist der Fuß nicht unbedingt immer die schönste Narbe. Also die schönsten Narben der Füße machen die älteren Damen, so 70-80-Jährige. Nach einem Jahr sieht man praktisch nichts mehr, Strichli, wenn überhaupt.
Muss man vielleicht auch unseren Hörern erklären, warum? Es ist halt auch so, dass die Haut nicht mehr so viel Spannung hat. Und das richtig. Kommt auch mit dem Alter jetzt eben zu gut. Dann sind sie jetzt nicht mehr so und darum werden halt die Narben schöner.
Genau, und bei den Füßen ist es halt so, es ist viel Druck auf diesen Narben. Die laufen ja dann drauf herum. Das Organ schwillt an und da ist echt viel Druck drauf. Und darum müssen wir tatsächlich schauen mit der Narbenbildung, wenn man es macht. Und bei Jungen kann das schon ein Problem sein.
Ich habe, bevor wir zu einem wichtigen Thema gehen, nämlich die Hormone, habe ich noch eine Zwischenfrage. Ich nehme an, du darfst ja nicht aus dem Nähkästchen reden.
Vielleicht.
Ich weiss, du hast schon Stars bei dir gehabt, die extreme Fußprobleme haben. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, du weißt, auf wen ich anspreche.
Noch nicht, nein.
Nein, auf einen berühmten Tennisspieler, der trotzdem ein Weltstar geworden ist.
Ja, okay, alles klar.
Darfst du über das reden oder ist das nicht.
Ja, ohne Namen wahrscheinlich schon.
Also, dann erzähl doch schnell. Du hast, wo du in Madrid warst, hast du einen Weltstar, einen Tennisstar gesehen, respektive auch seine Füße. Und aufgrund von dem konnte man eigentlich davon ausgehen, dass seine Karriere wahrscheinlich bald beendet ist. Habe ich das da recht verstanden? Und trotzdem ist er einer der grössten Tennisstars der Welt geworden. Ja. Kannst du da vielleicht schnell ein bisschen etwas dazu sagen? Ich meine, das ist schon noch spannend.
Ja, aber das ist das, was ich gesagt habe mit dem Beispiel von Usain Bolt oder umgekehrt. Ein Fuß kann gut aussehen, aber vielleicht nicht funktionieren. Oder umgekehrt, der Spieler hat tatsächlich ein gröberes Problem gehabt. Man wusste, das wird ihn in Zukunft sicher sehr belastet. Aber niemand konnte sagen, wie lange wird er das können mithalten. Und die Prognose war natürlich viel, viel schlechter gewesen. Und er hat jahrelang auf höchstem Niveau gespielt und hat können spielen. Aber ich glaube, jetzt am Schluss ist es nicht mehr gegangen.
Wegen Fuß?
Auch, ja.
Vielleicht ist er auch einfach alt geworden.
Ja, gut.
Für Männer ja nicht
40, gerne. Wenn man dann schon alt ist, okay, das können wir ein anderes Mal diskutieren.
Gut. Ein Thema, das mir extrem wichtig ist, sind die Hormone. Ich sage immer, ein Ferrari ohne Benzin funktioniert auch nicht. Für uns Frauen sind die Hormone extrem wichtig. Ich würde gerne auf zwei Themen eingehen. Das eine ist die Hormonsituation in der Schwangerschaft und das andere in der Menopause. Ich habe von dir gelernt, dass in der Schwangerschaft sich die Füße enorm verändern. Ich wäre froh, wenn du uns das mal erzählst, was dann passiert. Und vielleicht auch würde mich interessieren, wie Gynäkologen mit so etwas umgehen. Erzähl doch ein bisschen etwas dazu.
Ja, also tatsächlich, unsere Feststellung als Fußchirurg ist, in der Schwangerschaft nehmen zwei Hormone zu. Das ist das Östrogen und das Relaxin. Und das sind zwei Hormone, die dafür verantwortlich sind, dass das Bindegewebe auseinandergeht, aufgelockert wird. Und das macht natürlich bei den Beckengelenken Sinn, weil der Geburtskanal erweitert wird. Aber leider wirken die Hormone auf alle Gelenke und natürlich auch auf die Füße. Und die Kombination in der Schwangerschaft nimmt man mindestens 10 kg zu, bis 20, plus die Auflockerung von dem Gewebe führt dazu, dass ein Fuß platt gedrückt wird. Und wenn der platt gedrückt wird,
dann kommt man nicht mehr in die Schuhe rein.
Ja, unter Umständen, aber es gibt halt irreversible Veränderungen, gewisse Stellungen, wie zum Beispiel eine Hallux Valgus Fehlstellung, das kennt man vielleicht, oder sonst Zehendeformitäten oder die Wölbung geht ein bisschen zusammen. Und da kann man definitiv helfen. Und man muss die Frauen aufmerksam machen, dass spätestens in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft sollte man anfangen, wirklich bequeme Schuhe zu tragen. Das heisst, genug weite Schuhe, die eine Stütze haben und auch eine gute Polsterung. Weil da können sie viel Druck abfedern. Und betreffend Gynäkologen, tatsächlich, die schwangeren Frauen kommen ja nicht primär zu mir. Höchstens, wenn sie wirklich ein Fußproblem haben, ein Ermüdungsbruch wäre zum Beispiel typisch in der Schwangerschaft. Aber das passiert nicht so häufig. Darum glaube ich tatsächlich, ein paar Gynäkologen schon gefragt, tun die dann Frauen aufmerksam machen auf das Problem? Und die meisten haben gesagt, nein, viel zu wenig. Also ich glaube tatsächlich, das ist der Lied mehr beim Frauenarzt in der Schwangerschaft, dass der den Frauen mitteilt, hey, der Fuß kann zu Veränderungen kommen und die sollte man schützen.
Ja, das ist also schon noch spannend. Und man kann natürlich nach der Schwangerschaft neue Schuhe kaufen. Habe ich das auch recht verstanden?
Warum neue Schuhe? Nein, nicht unbedingt. Also, ja, das heisst so. Ja nicht, es kommt in jedem Fall zu einer Veränderung vom Fuß, aber die meisten Frauen merken nach einer Schwangerschaft, mein Fuß hat sich verändert. Mhm. Und dann hast du recht, sie merken, sie kommen die vielen Schuhe nicht mehr rein.
Ja.
Und ja, unter Umständen kann das ein Trick sein, dass man neue Schuhe kauft.
Sehr gut. Das nächste Thema, das mir sehr wichtig ist, Menopause. Ich möchte gerade aus meinem eigenen Beispiel anfangen. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Phase, als ich am Morgen aus dem Bett rausgekumpt bin, bin ich wieder zurückgekumpt, respektive ich hatte extremste Schmerzen in der Achillessehne. So ist mir überhaupt aufgefallen, dass wahrscheinlich meine Hormone nicht mehr ganz so dort sind, wo sie sollten sein. Die Achillessehnenprobleme sind sicher bekannt. Bei mir ist es auch in die Hände gegangen. Also ich hatte Schwellungen und Schmerzen in den Händen und nach der Hormonersatztherapie ist es mir massiv besser gegangen. Ich frage die Frauen, weil es interessiert mich immer, aber in einem gewissen Alter nehmen sie Hormonersatztherapie wegen der Hautqualität, aber auch wegen dem Bindegewebe. Machst du das auch in der Sprechstunde?
Ja, tatsächlich. Aber ich glaube, auch durch die Zusammenarbeit mit dir habe ich das noch viel mehr vertieft. Vielleicht muss man erklären, was passiert dann in der Menopause mit den Füßen. Und in der Menopause kommt es ja zum abrupten Östrogenabfall. Und Östrogen ist ja wie ein Schutz für den Bewegungsapparat an und für sich. Und wenn das Östrogen dann fehlt, gibt es viele Veränderungen. Die Knochen werden schwächer, es gibt einen erhöhten Knochenabbau, also mehr Osteoporose. Es gibt aber auch mehr Steifigkeit von den Gelenken und darum mehr Gelenksbeschwerden. Und die Zähne werden natürlich brüchiger, rissiger, wenn man so will. Und darum tatsächlich, es kann viel zu Sehnenbeschwerden, Gelenksbeschwerden kommen in der Menopause. Und Hormonersatz ist dann einfach ein Tool. Meine Aufgabe als Fußchirurg ist dann primär zu schauen, besteht ein struktureller Schaden. Und wenn der natürlich da ist, muss ich den behandeln, mit oder ohne Menopause, genau gleich. Aber tatsächlich sehe ich immer wieder Frauen in der Menopause und die frage ich, wie du es richtig sagst, ja, sind sie schon in der Menopause, wie lange nennen sie Hormonersatz? Und dann kann ich sie einfach darauf aufmerksam machen, dass Hormonersatz, insbesondere wenn kein struktureller Schaden da ist, dass das eine Möglichkeit sein könnte, um das zu behandeln. Aber das muss ich dann dem Frauenarzt weitergeben, weil sie müssen mit dem Frauenarzt dann schauen, überwiegend Vor- und Nachteile von einer Hormonersatztherapie.
Also prinzipiell einfach alle, die sich mit Hormonen befassen. Bei den Männern sind das die Andrologen. Wir haben natürlich auch Endokrinologen oder auch Internisten, die sich diesbezüglich ausgebildet haben. Ich finde es einfach wichtig, jetzt von meiner Seite her, dass man eben den ganzheitlichen Ansatz, wie wir es vorher besprochen haben, das ist wichtig. Und das hat insbesondere mit den Hormonen eben auch etwas zu tun. Ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Jahren dir eine Freundin von mir geschickt, eine sehr attraktive Frau. Sie ist mit ihren High Heels gekommen und gesagt, sie ist gleich, was machst du? Ich will einfach wieder in die Schuhe passen. Punkt. Thema High Heels. Wenn jetzt eine Patientin kommt und die hat, wie du das so nennst, einen wenig strukturellen Schaden, aber der Wunsch, dass sie in ihre High Heels passt, was machst du denn?
Ja gut, die Frage ist, warum passt sie nicht mehr rein? Ist es, weil sie zugenommen hat? Ist es, weil der Fuß sich verändert hat? Also Wunder kann ich nicht bewirken. Ich nehme an, du spielst ein bisschen darauf an, Botox vielleicht?
Auch, ja. Aber es geht mir auch, jetzt geht mir prinzipiell mal darum, auf das Thema Botox möchte ich eigentlich nachher nicht eingehen. Es geht mir ein bisschen darum, ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, vor 20 Jahren habe ich einen Tag lang High Heels tragen. Jetzt ist es so, dass ich die High Heels im Säckli drin habe, wie die Schwedinnen. Dann vor dem Restaurant ziehe ich die Turnschuhe ab. Dann lege ich die High Heels an, damit sexy aussieht und dann wieder zurück zu den Turnschuhe. Ist das jetzt einfach, also weil sich mein Fuß verändert hat oder weil ich es nicht mehr aushalten auf dem Zehenballen zu laufen? Also, das ist schon ein bisschen frustrierend.
Ja, es ist eine Kombination von vielem. Wir haben es gehabt. Menopause, da verändert sich einiges. Auch die Muskelmasse geht zurück, der Fuß wird eben breiter. Man hat nicht mehr Platz in allen Schuhen. Und darum, das gehört zu meiner Arbeit, täglichen Arbeit, Frauen aufklären. Der Fuß hat sich verändert und mögen nicht mehr in die gleichen Schuhe rein. Aber man kann ja die Schuhe anpassen. Da gibt es schon ein paar Tricks. Also man kann zum Beispiel den Schuh ausweiten lassen, beim Orthopädie-Schuhmacher. Mhm. Man kann andere Art von Schuhen kaufen, vielleicht Plateauschuhe. Plateauschuhe haben eine andere Druckverteilung, sind in der Regel spurbreiter. Aber ja, man kann nicht erwarten, dass man noch in die alten Super High Heels reinkommt.
Ja. Also, wenn es gerade die Lieblings-High Heels sind, hast du wahrscheinlich wenig Verständnis, ich merke es.
Nein, ich glaube, du hast es richtig gesagt. Genau das, was du vorhin erwähnt hast, sage ich den Patienten. Früher sind sie halt tagelang mit diesen High Heels rumgelaufen und heute müssen sie es halt sehr gezielt tragen. Und das ist eine Anpassung. Und das ist korrekt, finde ich.
Jetzt, wenn ich Füße sehe, wie ich vorher am Marc erzählt habe, meistens auf dem Obsttisch sehe ich die nackten Füße, dann schaue ich halt immer den ganzen Patienten an. Und Hallux Valgus finde ich nichts ästhetisch Schönes. Langt denn das, wenn ich als Patient komme und sage, Dr. Macchiera, das geht für mich nicht, es ist für mich ästhetisch nicht haltbar? Oder gibt es da bei dir auch einen medizinischen Hintergrund? Mit anderen Worten, langt es für dich, mit dem ästhetischen Wunsch zu kommen, einen Hallux Valgus zu operieren?
Nein, ich glaube, das ist zu wenig. Für mich ist es so, Beschwerden müssen im Vordergrund sein. Und die Frauen, manchmal weiss ich nicht, ob sie einfach clever sind und sie wissen, dass ich Fußchirurg bin. Und sie kommen natürlich und sagen, sie, das tut mir weh. Und dann versuche ich herauszufinden, ist das wirklich so. Und ich versuche sie einfach aufzuklären, diplomatisch, dass die Fehlstellung sich wahrscheinlich nicht mehr wird verändern. Also nicht nur wahrscheinlich, es ist so, es wird sich nicht mehr verändern. Sie wird dann nicht schmäler und entweder können sie damit leben oder nicht. Aber ich glaube, rein ästhetisch, das empfehle ich nicht. Weil es ist ein mechanisches Problem und man muss nicht zuerst einfach alle Möglichkeiten darstellen, die es gibt, ohne Operation. Und das ist halt die Anpassung für den Schuh etc. etc. Wenn eine Frau nicht willig ist, sich anzupassen, in der Regel haben sie
nicht
aber Beschwerden.
Willig? Hörst du, was du sagst?
Nein, das ist Entschuldigung. Ja furchtbar. Nein, also, ja.
Also heisst das mit anderen Worten, wenn ein Mann kommt und er hätte gerne seinen Hallux Valgus operiert, dann bist du williger, das zu operieren,
nein,
als wenn eine Frau
kommt?
Nein,
das war eine falsche Aussage. Also, nein, eben, nochmal. Beschwerden müssen im Vordergrund sein. Und die haben ja praktisch alle Druckbeschwerden im geschlossenen Schuh. Und das rechtfertigt es eigentlich schon.
Dann bin ich aber froh. Ja, man muss sich für Frauen einsetzen, geht ja gar nicht. Ich will das Thema eingehen, das bei uns in der plastisch-ästhetischen Chirurgie ein Thema ist, wo sogar ich verschrocken bin, dass es ein Thema gibt. Und zwar heisst das High Heels Botox, Stiletto Botox oder Louboutin Lift. Ich bin tatsächlich mit so etwas konfrontiert worden. Vor knapp 8 Jahren ist eine Patientin zu mir gekommen, in der rechten Hand ihre High Heel, in der linken Hand ihre Turnschuhe. Sie sagt, hier rein passe ich, hier rein passe ich nicht. Das Ziel ist, dass ich hier rein passe. Und dann bin ich sogar in ihrer Stunde, hat sie gesagt, ja, haben Sie denn noch nie etwas von diesem Lifting gehört? Als ich dann bin googeln, habe ich gemerkt, dass sie meint, dass sie die Muskeln im Vorfuß verschmälern sollte, das Botox, damit sie in ihre Schuhe reinpasst. Und dort ist halt bei mir also auch Medizinerin zuvor. Sie haben gesagt, nein, also so einen Unsinn mache ich nicht. Weil ich als Chirurgin auch weiss, die Statik von meinem Körper zu verändern, ist sicher nicht die Intelligenz. Hast du auch schon so Anfragen gehabt? Eher nein, eher ja. Wenn ja, bitte erklär uns doch, warum das keine gute Idee ist.
Also nein, glücklicherweise hatte ich glaube, erst eine Anfrage gehabt und habe das verneint, weil ich glaube, Botox, wenn man die Muskulatur zwischen den Zehen über die Nerven ja lähmt, dann wird der Muskel ein bisschen dünner, aber die Breite des Fußes ist primär durch das Skelett gegeben. Und das Skelett kann man nicht dünner machen mit Botox. Und darum, ich glaube, man holt keinen relevanten Effekt raus. Und ich glaube, es ist im Moment mehr Propaganda.
Eben, also keinen relevanten positiven Effekt, aber im Richtig, schlimmsten ja. Fall einen negativen, oder?
Ja, aber ich glaube, Botox, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, hat nicht unbedingt negative Nebenwirkungen.
Nein, ich meine nur die Verschmälerung des Fuß und die Muskeln haben ja sicher auch irgendwie eine Schutzfunktion. Ich meine, wenn du schmäler machst, kann ich nicht per se intelligent sein.
Ja, aber es hat, also nicht, dass ich es wüsste, dass es einen nachteiligen auch Effekt nicht. Hat.
Gut, also ich mache es nicht, Dr. Macchiera, offenbar auch
Nein,
nicht.
Auch nicht.
Schon mal gut zu wissen. Findest du, es gibt zwischen deinem Beruf und meinem Beruf Parallelen? Wenn ja, welche?
Ja, ich denke schon. Also, wir haben wahrscheinlich beide mehrheitlich weibliche Patienten. Die haben einen Anspruch auf Ästhetik. Ja, ich glaube, das ist sicher eine gemeinsame. Und die hormonelle Veränderung, die du angesprochen hast, selbstverständlich.
Ich sehe es noch etwas anders. Ich habe manchmal das Glück, dir zuzuschauen. Ich finde, es ist eine unglaubliche Präzision, Fußchirurgie wie die Handchirurgie auch. Es liegt kein Millimeter falsch drin. Dann ist das Gelenk nicht mehr so, wie es sein sollte. Also ich denke auch, was Präzision und Perfektion am Obsttisch anbelangt, sind wir sicher relativ gleich. Das heisst, die Spielbreite ist nicht enorm. Zu dem Thema habe ich nämlich gerade etwas. Es ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, aber wir haben einmal das Vergnügen, eine Patientin zusammen zu operieren. Es war eine Yogalehrerin, die bei mir war für einen Implantatwechsel. Und sie hat den Wunsch geäußert, ob man nicht gleichzeitig die Füße operieren kann, damit sie noch einmal ausfällt. Ich habe dann angefragt bei ihr, ob wir das zusammen machen könnten. Und wie wir das machen wollen, wenn wir parallel operieren oder hintereinander operieren. Und wir haben uns dann entschlossen, das hintereinander zu machen.
Damit wir uns auch gegenseitig assistieren können.
Genau. Nachdem du ja auch allgemein chirurgisch bist, ist das nicht so abwägig, dass du zwischen denen einmal einen Haken heben darfst. Wir haben die Patientin dementsprechend aber auch vorinformiert und sie war einverstanden. Ich habe das Implantat gewechselt, als wir das fertig hatten, haben wir nochmal neu abgedeckt und haben den Füße operiert. Sie ist dann, ich weiss nicht, als sie zuerst mal Visiten sind, besuchen, ist sie so ein bisschen recht lediert rumgelegen, beide Füße eingebunden, der Oberkörper eingeschnallt. Aber sie hat das tipptopp gemacht und sie war sehr dankbar, dass sie mit ihrem Beruf noch einmal ausfällt. Ich sehe von diesem holistischen Approach in der Schweiz relativ wenig. Ich würde es auch sehr gerne mehr fördern, weil ich finde, es macht Sinn. Es ist nur eine Narkose, es ist nur einmal ausfallen. Es sollte eigentlich auch für den Arbeitgeber sehr interessant sein, wenn das Zeug zusammenlegt. Wieso propagiert man das nicht? Wieso laden zum Beispiel die Orthopäden in den Plastiker ein, und um mal zu hören, was wir machen, damit sie sich auch bewusst sind, hey, wir können Sachen zusammen machen.
Ich glaube, da gibt es schon ein Potenzial für die Zukunft, um das zu verbessern. Ich glaube, der Schlüssel liegt daran, dass man den Patienten natürlich fragen muss. Und der muss sich auch äußern, dass er noch ein anderes Problem hat. Und mir gegenüber als Fußchirurg sagt er jetzt wahrscheinlich nicht, er hat noch ein Brustproblem und ob man das zusammen lösen könnte. Aber richtig. Umgekehrt eher, denke ich. Ja, ja, ja. Aber tatsächlich, also ich habe schon zwei, drei Frauen gehabt, die haben mich gefragt, ganz direkt, ich hätte da noch ein anderes Problem, könnte man das nicht zusammen operieren? Und ich glaube, du sprichst etwas an, das Potenzial hat, weil Chirurgen sind grundsätzlich ein bisschen Narzissten. Und die wollen ja zuerst ihr Gebiet machen. Und ich glaube tatsächlich, wir können das sehr gut kombinieren, wie du richtig gesagt hast. Die Patienten, die wir zusammen operiert haben, habe ich einen riesen Vorteil gesehen. Nicht nur eine Narkose, eben auch volkswirtschaftlich, ein Ausfall etc. Und wir haben sozusagen vier Organe auf einmal operiert. Und ich habe gesehen, dass die Erholung praktisch gleich war. Mhm. Also es ist nicht länger gegangen.
Ja, das finde ich auch. Sie haben das wirklich ein Highlight gefunden. Ja, es war ein schöner Eingriff. Ich hoffe, wir können es wieder machen.
Sehr, ich habe gar nichts dagegen. Ich glaube, das Potenzial ist ja da. Also, Füße werden immer älter, Menschen werden älter, ja. Die Bevölkerung wächst. Also, Fußproblem wird es in Zukunft sicher genug geben. Und ich glaube, der Trend zu der plastischen Chirurgie ist auch noch da. Also, da könnte es sicher etwas geben. Das würde mich freuen.
Mich auch. Marc, du hast jetzt ein bisschen zugelassen.
Ja, ich habe eine Frage an euch beide.
Ja.
Was ja das Ungleiche ist zwischen Mann und Frau, ist ja auch noch die Diskussion über die Füße, über die Fußgröße. Also, ein Mann mit einem grossen Fuß, boah, hat eine grosse Füße. Aha. Frau wird eher kritisch besprochen, wenn sie einen grossen Fuß hat. Habt ihr eine Ahnung, warum das so ist?
Also deine Frage ist, warum es Männer anders sind als Frauen, oder wie?
Ja, warum das ein grosser Fuß bei einem Mann etwas Positives eher besetzt ist und bei einer Frau eher negativ?
Ja, ich sehe es nicht unbedingt so. Also ich glaube, Männer, die kümmern sich nicht wahnsinnig um ihre Füße, wie gross der ist und so weiter. Und ich glaube, das interessiert die Frauen auch gar nicht so wahnsinnig, wie gross die Füße der Männer sind. Müsstest du dazu antworten?
Nein, also mich interessiert nicht, wie gross der Fuß von einem Mann ist, aber mich interessiert sehr wohl, wie gross oder wie klein der Fuß von einer Frau ist. Ich meine, es gibt ja ganze Kulturen, wo die Füße abgebunden werden, damit sie möglichst klein sind. Böse Zungen behaupten auch, damit man gut genug an den Kochherd passt. Das wird jetzt natürlich nicht weiter ausführen. Aber es ist natürlich schon so, kleine Füße haben immer etwas Attraktives, sind etwas Weibliches, etwas Zartes, etwas Feines oder wird als das gesehen. Wenn ich jetzt nur schon meine Füße sehe und die von meinen Nichten, die viel, viel jünger sind, aber die leben also auf deutlich grösserem Fuß schon. Also, die Menschheit wird halt auch grösser, dadurch auch die Fußgrösse mehr. Aber ja, ich finde, ein High Heel, der klein und zart ist, sieht halt schon ein bisschen eleganter aus, als wenn er jetzt gerade Grösse 44 ist. Also wir sind letztens in eine Veranstaltung gegangen und ich bin ein totaler Fan von Drag Queens, aber ich staune halt immer über die Grösse von den High Heels. Das sind ja dann richtige High Heels. Auch das sieht cool aus, aber ich glaube halt schon so einen schönen Chanel oder einen Dior-Schuh mit einer gewissen Eleganz und Mäscheli ist vielleicht auf einer Grösse 44 nicht ganz so sexy.
Und an Fussexperten die Frage. Es gibt ja nichts, wo so viele Fans hat wie ein Fuss, aber auch so viele Leute, die sagen, oh, ich habe keine Füsse. Also das ist so extrem, die Diskrepanz zwischen den Fans, Fussfetisch und solchen, die totale Abneigung haben. Bei euch, nehme ich an, ist es der Fetisch?
Ja, sicher eher, ja. Sonst hat mich kaum mit dem befasst. Nein, ich glaube, man wächst dort rein, aber tatsächlich, der Fuß ist so ein komplexes, kleines Gebilde, das unglaubliche Leistungen vollbringt während dem Leben. Also ich meine, der menschliche Fuß trägt unseren Körper das ganze Leben. Und wenn man die Funktion einmal sieht, dann ist man so fasziniert. Und dann, ja, das hat mich natürlich fasziniert. Dann geht man auf das ein und dann wird man Fußfetischist, ja.
Und die letzte Frage, die ich mir noch notiert habe für unsere geschätzten Sportlerinnen und Sportler. Es hat mal so eine Phase gegeben, wo das Barfußlaufen so propagiert worden ist. Es hat sogar Bücher gegeben darüber. Und wo man da irgendwie die Stämme ist besuchen, wo barfuß gelaufen sind. Und dann ist dann auch der ganze Schuhindustrie ist ein bisschen verruf geraten, wegen diesen Dämpfungen etc. Jetzt möchte ich mal von euch wissen, ist Barfußlaufen, ist das das Nonplusultra oder machen so Nike und wie sie alle heissen, guten Job?
Also tatsächlich, ich glaube, das Barfußlaufen ist nur bedingt gut. Weil man sieht, wir werden älter und der Fuß ist ursprünglich schon gemacht, zum Barfußlaufen, weil wir natürlich auch andere Böden hatten. Und dann hat man Mühe, man hat dicke Hornhaut etc. Und das kann man fördern. Und solange ein Fuß jung ist, macht das Sinn wahrscheinlich, dass man möglichst eine gute Funktion hat. Aber in unserem Breitengrad, wo wir heute leben, dann muss man den Fuß schützen. Wir haben so harte Böden und so weiter. Dann macht es einfach keinen Sinn, barfuß zu laufen. Und darum das Trainieren, insbesondere wenn man älter wird, nein, das sehe ich nicht als sehr sinnvoll.
Sehr gut, es war extrem spannend, euch zu euch zuzuhören. Spannender Gast, den du uns da mitgebracht hast, Colette.
Wie immer.
Aber nächstes Mal musst du wieder mal mit mir vorlieb nehmen.
Was für ein
Thema werden wir besprechen?
Wir reden über Biostimulatoren. Biostimulatoren sind Produkte, die man unter die Haut spritzt, die Kollagen anregen. Und so in den letzten paar Jahren ist das eigentlich ein bisschen ein grosser Hype. Wir haben früher nur Hyaluronsäure, einen Filler. Das Botulinumtoxin, das alles relaxiert hat. Und wir sind jetzt auf dem grossen Fuß der Biostimulatoren. Wirklich gute Indikationen. Man kann es für das Gesicht, für den Hals, das Dekolleté und die Hände anwenden. Und ja, wir reden über die verschiedenen Produkte, die man sie einsetzen kann und für was sie wirklich da sind.
Eine weitere spannende Folge. Danke vielmals euch beiden.
Danke dir.
Für die Ausführungen.
Kamenisch Unplugged mit Dr. Colette Carmen Kamenisch. Danke für Ihr Interesse und bis bald. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.